NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. In unserem Schwerpunkt geht es heute um Licht und seine Erforschung, denn die boomt in der Wissenschaft. Ob es sich um neue Technologien, Phänomene oder die Medizin handelt, immer wieder gibt es neue Ergebnisse aus der Lichtforschung. Aber auch immer wieder neue Fragen. Bevor wir uns einigen davon zuwenden, geht es aber erst einmal um ein Mineral. Und zwar um eines, das in der Landwirtschaft eines der wichtigsten ist: Phosphor. Leider werden die natürlichen Ressourcen dieses Minerals aber immer kleiner und werden in absehbarer Zeit sogar ganz versiegen, sagen Wissenschaftler. Nach ihren Schätzungen wird es nur noch etwa 50 Jahre dauern, bis es soweit ist. Die Nachfrage nach Phosphor als Futterzusatz oder Düngemittel steigt trotzdem jedes Jahr um 2 bis 3%. Aber der starke Phosphoreinsatz in der Landwirtschaft hat nicht nur Folgen auf die weltweiten Bestände dieses Minerals. Durch seine Versickerung über den Gülleaustrag werden auch Ökosysteme wie zum Beispiel die Ostsee zunehmend belastet. Wissenschaftler suchen darum nach neuen Strategien, die es möglich machen, mit diesem Rohstoff in Zukunft sparsamer und effizienter umzugehen. Das ist auch das Ziel von Forschern in Dummersdorf bei Rostock, die für ihre Untersuchungen eine Förderung von 2 Millionen Euro erhalten haben. Annette Eversberg mit Einzelheiten.
Dass die Phosphorvorräte endlich sind, geht letztlich auch uns Menschen an. Denn, so Henry Reier vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf.
Es gibt kein Bakterium auf der Erde, es gibt keinen Menschen, der ohne Phosphor leben kann, weil Phosphor Bestandteil des Erbguts ist. Das heißt also, es ist ein großer Bedarf an Phosphor da und die Ressourcen werden einfach irgendwann erschöpft sein.
Mindestens 700 Milligramm pro Tag braucht der menschliche Organismus für den Aufbau seiner Zellen, seiner Knochen, seiner Zähne und sein Immunsystem. Nüsse und Hülsenfrüchte, Milch, aber auch Obst und Gemüse sind gute Phosphorlieferanten, solange die Pflanzen auf Böden wachsen, die eine gute Phosphorversorgung bieten. Und solange auch Kühe mit Phosphor im Futter versorgt werden können. Aber die Versorgung mit Phosphor ist zum Problem geworden, denn der Bedarf ist weltweit gewachsen. Phosphor wird in Ländern wie China, den USA, Marokko, Südafrika und Jordanien im Bergbauverfahren abgebaut und weltweit zur landwirtschaftlichen Nutzung verkauft. Politische Konflikte wie in Marokko begrenzen immer wieder den Abbau und damit auch das Angebot an Phosphor auf dem Weltmarkt. Der Verbrauch von Phosphor ist aber auch aus anderen Gründen weltweit gewachsen, sagt Henry Reier.
Wir haben eine Zunahme an Bevölkerung auf der Welt, die einen höheren Bedarf hat an Phosphor. Wir haben viele Nutzpflanzen, die Phosphor brauchen. Und wir haben auch die Tierwirtschaft, die auch Phosphor braucht. Und den Phosphor, den wir als Teil von Dünger nehmen, das ist mineralischer Phosphor. Das heißt, der wird aus Gestein gewonnen. Und dieses Gestein ist natürlich nicht unendlich verfügbar. Und dadurch kommt es eben immer weiter zur Knappheit an Phosphorreserven auf der Welt.
Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Landwirtschaft in Europa immer intensiver geworden. Aus Phosphor wird Phosphatdünger gewonnen. Der intensive Ackerbau in Europa ist ohne Phosphatdüngung gar nicht denkbar, sodass inzwischen sogar schon von einer Phosphorkrise gesprochen wird.
Bei Pflanzen ist es natürlich auch die Frage, welche Pflanzensorte steht jetzt auf dem Feld. Also jede Pflanze kann natürlich Phosphor aus anderen Bodenschichten binden oder auch anders effektiv Phosphor binden. Und deswegen gerade, wenn man in Richtung Monokulturen denkt, spielt das eine große Rolle auch, warum Phosphor nicht effektiv im Boden gebunden und genutzt werden kann, sondern immer nachgedüngert werden muss.
Manche Pflanzen sind regelrechte Phosphorsammler. Monokulturen aus Mais begünstigen die Bodenerosion, sodass Phosphor im Boden verloren geht. Genauso verbraucht auch die Massentierhaltung erhebliche Mengen an Phosphor als Nahrung. Kühe sind auf Hochleistung gezüchtet worden, Schweine auf schnelles Wachstum und mehr Fleisch. Diese Tiere brauchen viel Phosphor, um überhaupt gesund zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass der starke Phosphorzusatz in der Fütterung ein Allheilmittel für die Probleme der Hochleistungszüchtung sein könnte, erläutert Michael Oster vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf.
Was man sagen kann, ist, dass die Bedarfe von Phosphor für die Tierhaltung aufgrund der Entwicklung der letzten 20 Jahre neu überdacht werden muss. Und da ist es also wichtig jetzt, dass mit dem Blick auf Wachstumsprozesse und auch auf immunologische Aspekte, wobei der Knochen ja als Ort der Reifung von Immunzellen einen gewissen Einfluss eben auf das Immunsystem hat, hier sehr genau hingeguckt werden muss, ob man die aktuellen Bedarfe, die ja teilweise noch aus den Ende der 90er Jahre stammen, neu überdenken muss.
Das bedeutet, dass man dem Problem der versiegenden Phosphorquellen auch begegnen muss, indem Phosphor effizienter als bisher genutzt wird. Im Ackerbau muss es in Zukunft eine stärkere Konzentration auf Pflanzen geben, die Phosphor im Boden auch effizient nutzen können. Außerdem sei es wichtig, mehr darauf zu achten, dass sich im Boden genügend Bodenlebewesen befinden, die mithelfen, das vorhandene Phosphor zu erschließen. Ein Regenwurm zum Beispiel produziert über seinen Kot große Mengen des wertvollen Düngers. Kühe sollen so gefüttert werden, dass sie weniger des Phosphors aus ihrem Futter gleich wieder ausscheiden. Auch bei der Züchtung von Schweinen wollen die Dummersdorfer Nutztierbiologen den Aspekt einer effizienteren Phosphornutzung stärker berücksichtigen als bisher.
Das Ziel ist, eine bedarfsgerechte Phosphorversorgung zu erreichen. Und wir haben gesehen, dass es bestimmte Schweinerassen zum Beispiel gibt, die besser Phosphor verwerten können als andere. Und innerhalb einer Rasse auch eine sehr hohe Variabilität besteht.
Um nun einerseits so viel Phosphor zu geben, wie der Organismus der Tiere braucht, andererseits aber die Menge so zu berechnen, dass wenig ausgeschieden wird, bedienen sich die Wissenschaftler der genetischen Selektion.
Wir nutzen dafür genetische Marker, also bestimmte Sequenzen im Erbgut, die uns sagen, okay, dieses Tier hat das Potenzial, besser Phosphor verwerten zu können.
Je mehr man vom Stoffwechsel eines Tieres weiß, desto besser kann man auch den tatsächlichen Phosphorbedarf berechnen, sagt Michael Oster.
Wir sind zuversichtlich, dass wir einen Beitrag zur Erhöhung der Phosphoreffizienz in der Tierhaltung leisten können. Dazu arbeiten wir mit Bioökonomen zusammen, die uns helfen, die Tragweite, zum Beispiel einer 1%igen Effizienzsteigerung für eine Population im europäischen Maßstab zu bestimmen. Das heißt, wenn wir kleine Änderungen, kleine Schalter finden bei unseren Populationen, kann das super große Auswirkungen haben im europäischen Kontext.
Zahlreiche Böden in Deutschland sind mit dem wertvollen Rohstoff Phosphor überdüngt. Es sei wichtig, sagt Michael Oster, dass man den Kreislaufgedanken in der Landwirtschaft wieder stärker beachtet als in den vergangenen Jahren. Dass Futterpflanzen angebaut werden, die das Phosphor nicht als Dünger benötigen, sondern es selbst produzieren.
Man bräuchte Futterpflanzen, die entsprechend ein hohes Maß an Phosphor bioverfügbar machen. Da haben wir entsprechend aktuelle Forschung zu Comfrey, also Beinwild zu Deutsch, oder zur Lupine in Aussicht, die also bekannt sind, entsprechend Phosphor abzuräumen. Die könnte man als Futterpflanze nutzen für etwas Schweinehaltung, sodass man hier bisher übergedüngte Flächen so in den Zyklus einbinden kann, dass man auf der einen Seite eben die Fläche ökologisch wertvoller macht, aber eben auch die Tierhaltung entsprechend befördern kann.
Wissenschaftler suchen nach neuen Strategien gegen den Phosphormangel. Das war ein Beitrag von Annette Eversberg.
What your eyes are, soft as stars in April skies are. Tell me someday you'll fulfill the promise of a thrill. Star eyes, flashing eyes in which my hopes rise. Let me show you where my heart lies. Let me prove that it adores that lovingness of yours.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Liam Biko. Die CD heißt Love Letters. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Licht. Oder vielmehr den neuen Ergebnissen aus der Lichtforschung. Denn die boomt. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir das Licht, insbesondere natürlich das der Sonne, für unser Leben brauchen, gibt es noch viele andere Bereiche, in denen es eine große Rolle spielt. Die Photonik, so heißt die Erforschung des Lichts, wird auch staatlich immer stärker gefördert. Seit einigen Jahren fließen Millionen von Euro in die Untersuchungen. Aber was genau hat die Photonik uns gebracht? Und welche weiteren Erwartungen stecken hinter der starken Förderung dieses Wissenschaftsbereichs? Thomas Sambol hat nach Antworten gesucht.
Eine alte Fabrikhalle in Hamburg-St. Pauli. Hier, wo früher Fahrzeuge zusammengebaut wurden, ist heute ein sogenanntes Fab Lab, eine Art öffentliche Hobbywerkstatt für Technikfreaks. Und ein prima Spielplatz für Photonik-Fans. Denn viele Geräte, die man hier für kleines Geld nutzen kann, sind Produkte der Lichtforschung. Der 3D-Drucker zum Beispiel, der UV-Licht nutzt, um bestimmte Stoffe wie etwa Harz auszuhärten. Oder der Lasercutter, der aussieht wie ein ganz normales Kopiergerät, aber als filigrane Schneidemaschine für Gummi, Holz oder Textilien dient. Oder auch für ein Stück knallrotes Papier.
Und da lasern wir jetzt einfach mal eine Schwingung rein, also eine Welle rein, mit dem gebündelten Licht, mit dem Laserstrahl.
Mit dem Computer steuert Wirtschaftsinformatiker Axel Silvester vom FabLab die feinen Bewegungen des gerade mal 0,1 Millimeter breiten Laserstrahls. Noch ist unklar, was daraus werden soll. Klar ist dagegen, dass die Photonik in vielen Bereichen unseres Lebens eine viel größere Rolle spielt, als uns bewusst ist, betont der Physiker Lars Unnebrink.
Alle Dinge, die mit Licht zu tun haben, mit Lichtwellen, nicht zwingend sichtbarem Licht, sondern auch die Wellenlängen im infraroten Spektralbereich, also Wärmestrahlung, aber auch die Dinge jenseits unserer Sicht im ultravioletten Bereich, das sind Dinge, die von der Photonik abgedeckt werden. Wenn Sie beispielsweise an das Internet denken, dann ist die gesamte Kommunikation weltweit glasfaserbasiert. Das heißt, hier werden Lichtwellen durch Glasfasern geschickt und die übertragen die Information. Über so eine Glasfaser kann man viel mehr Informationen übertragen als beispielsweise über eine elektrische Leitung. Und deswegen spielt hier die Photonik eine sehr, sehr große Rolle, auch wenn man das im täglichen Bereich so nicht sieht.
Ein leuchtendes Beispiel für Photonik im Alltag sind dagegen die besonders hell strahlenden LED-Lampen. Axel Silvester vom FabLab auf St. Pauli hat eine Spule in der Hand, auf der ein meterlanges Band mit unzähligen solcher LEDs aufgewickelt ist.
Und das Interessante ist, dass man mit dem Computer ziemlich einfach jeder einzelnen von diesen Leuchtdioden sagen kann, welche Farbe sie leuchten soll oder ob sie überhaupt leuchten soll. Und wenn ich eine Fläche damit auslege, dann kann ich mir ein ziemlich großes Display bauen. Das kann so groß sein wie ein Haus zum Beispiel. Das sind Sachen, die in der letzten Zeit erst entstanden sind. Ist jetzt aber erstmal wahrscheinlich nicht die sinnvollste Anwendung von Photonik.
Tatsächlich ist die Lichtforschung auch schon längst einen Schritt weiter, betont der Physiker Lars Unnebrink. Der neueste Trend sind nämlich OLEDs, also Leuchtdioden aus organischen Molekülen wie zum Beispiel Kohlenwasserstoff, die mithilfe von Strom Licht erzeugen können.
Vorteil von diesen organischen LED ist, dass die Verarbeitungstechnologie vergleichsweise einfach ist. Während man LED herstellen muss in so einer Art Kristallzucht in vergleichsweise komplizierten Anlagen, kann man OLED-Moleküle in Lösung bringen und die dann mit so einer Art Tintenstrahldrucker verdrucken. Das heißt, hier hat man ein Konzept, um perspektivisch in sehr preiswerte Bauelemente zu kommen. Wenn Sie sich die neuen OLED-Fernseher angucken, dann sehen Sie, das ist wahnsinnig dünn. Und das ist sehr attraktiv für Anwendungen, wo man vielleicht mal sogar biegbare Displays oder Ähnliches haben möchte.
In Deutschland wird die Lichtforschung mit im Schnitt 100 Millionen Euro im Jahr gefördert. Die Entwicklung innovativer, sparsamer Beleuchtungssysteme ist nur ein Grund dafür. Mithilfe spezieller Lichttechnik sollen zum Beispiel auch Bauteile für Autos in Zukunft schneller und flexibler hergestellt werden können. Gassensoren sollen mit Lichtstrahlen die schädliche Feinstaubbelastung in den Städten messen. Licht soll aber auch die Medizin weiter voranbringen und zum Beispiel Diabetikern die Blutzuckermessung erleichtern. Lass Unnebrink.
Das heißt, mit einem speziellen Lasersystem wird der Blutzucker durch die Haut gemessen für Diabetiker, ohne dass man Blut abnehmen muss. Da gibt es bislang keine Systeme, die funktionieren. Hier haben die Forscher einen neuen Lösungsansatz mit spezifisch auf die Glukosemoleküle abgestellter Laserstrahlung und einem innovativen Detektionsprinzip hier zu einer Lösung zu kommen, die dann auch umgesetzt werden kann. Und das würde natürlich das Leben von vielen Menschen deutlich vereinfachen. Das ist auch der Hintergrund der Forschungsförderung. Am Ende soll das kein Selbstzweck sein. Das ist nicht auf reinen Erkenntnisgewinn ausgelegt, sondern auf Ergebnisse, die die Industrie aufgreifen kann und daraus dann Produkte macht, eben zum Nutzen des Standorts.
Im Jahr 2014 gab es sogar schon den Nobelpreis für eine solche Entwicklung aus der Lichtforschung. Ein ganz besonders leistungsfähiges Mikroskop, mit dem man zum Beispiel Krankheitserreger noch besser erkennen kann. Sowas gibt es natürlich im FabLab, dem Hobbyraum für Technikfans auf St. Pauli, nicht. Dafür aber den Lasercutter, in den Axel Silvester ein Stück knallrotes Papier geschoben hatte. Was er mithilfe des superfeinen Lichtstrahls so schwungvoll ausgeschnitten hat? Na klar, einen hübschen kleinen Papiertannenbaum. Photonik für jedermann eben.
Der Boom der Lichtforschung. Thomas Sambol berichtete.
Things are looking up again. Found a long lost key at last. Key which opens up my heart. Make me feel the music. Thought that you were gone for good. When you didn't answer me. So when I got your long lost mail, I was so ecstatic. You are the one.
Die Erforschung des Lichts boomt, wie wir eben gehört haben. Und die Erkenntnisse über die Eigenschaften des Lichts wachsen auch ständig. Manche Beobachtungen geben den Forschern aber auch Rätsel auf. Zum Beispiel unerklärliche Lichtphänomene, wie das im vergangenen Monat. Ganz plötzlich war am Himmel ein helles, sich schnell bewegendes Licht erschienen, das Menschen in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland gleichzeitig gesehen haben. Nach ihren Aussagen sah es aus wie ein Feuerball, der einen grünlichen Schweif hinter sich hergezogen hat. Ähnliche Beobachtungen gab es am gleichen Tag auch in Italien, in Frankreich und in der Schweiz. Worum handelte es sich? Auch Wissenschaftlern hat das Kopfzerbrechen bereitet. Inzwischen sind sich manche von ihnen aber ziemlich sicher, was hinter dem geheimnisvollen Lichtphänomen gesteckt hat. Daniela Remus hat mit ihnen gesprochen.
Es gibt sie immer wieder, Lichtphänomene am Himmel, die erst einmal unerklärlich sind. So wie im vergangenen Monat zum Beispiel auch in Süddeutschland. Für nur 8 Sekunden sahen zahlreiche Menschen nach eigenen Angaben ein Lichtphänomen, das aussah wie ein Feuerball am Himmel. Axel Quetz vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.
Und aus all diesen Berichten ist klar geworden, dass die Feuerkugel oder Bolide, wie man sie nennt, über die Region Würzburg-Frankfurt nach Richtung Luxemburg und Belgien sich bewegt hat in großer Höhe.
Der Flug der Feuerkugel, die von denjenigen, die sie gesehen haben, als gleißend hell mit bläulichem oder grünlichem Licht beschrieben wurde, war vermutlich in der Nähe der Stadt Luxemburg zu Ende. Inzwischen sind sich die Wissenschaftler ziemlich sicher, dass es sich bei dem Lichtphänomen in Wirklichkeit um eine riesige Sternschnuppe gehandelt hat. Also ein Licht, das durch einen Himmelskörper verursacht ist, weil er durchs All fliegt und dabei verglüht. Aber diese Sternschnuppe habe sich extrem von denen unterschieden, die wir kennen, sagt Axel Quetz.
Sternschnuppen sieht man ja jedes Jahr, an mehreren Monaten. Die Perseiden dürften ein Begriff sein und die Leoniden hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind kleine Sternschnüppchen, die vielleicht von Kirschkerngröße mit ihren 20, 30 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre rauschen und nach wenigen Sekunden verglüht sind. Die kann man nur sehen während des Nachts. Solche größeren Objekte mit Meter und 10 Meter Größe, die sieht man auch tagsüber. Aber die sind eben noch seltener.
Der Himmelskörper, der im vergangenen Monat als Lichtphänomen wahrgenommen wurde, hatte ursprünglich vermutlich einen Durchmesser von 1 bis 2 Metern, so Quetz. Und der Astronom hat auch einen Verdacht, woher dieser Himmelskörper gekommen ist, nämlich aus dem sogenannten Asteroidengürtel.
Dort umkreisen die Sonne zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter Hunderttausende von verschieden großen Gesteins- und Metallbrocken. Der größte von ihnen, Ceres, hat 1000 Kilometer Durchmesser. Und der kleinste, das geht über bis in Staubform. Und manchmal gibt es da Kollisionen und schleudern Teilchen von diesen Kollisionsprodukten ins innere Sonnensystem. Und die können mitunter dann auch mit der Erde kollidieren, wenn sie die Bahn kreuzen. Und vermutlich war es so ein Objekt, das aus dem Asteroidengürtel stammt.
Mit Sicherheit aber können die Wissenschaftler das erst dann sagen, wenn ein Teil dieses Himmelskörpers auf der Erde gefunden und danach untersucht worden ist. Das ist aber bisher noch nicht der Fall. Dafür sind sich die Astronomen aber darin einig, dass es sich nicht um ein UFO oder menschlichen Müll gehandelt hat, der für das Lichtphänomen verantwortlich war, sondern um einen natürlichen Himmelskörper, erklärt Rüdiger Jehn vom Raumflugkontrollzentrum ESOC, der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt.
Das fliegen ja ganz viele alte Satelliten herum, die auch verglühen, die auch Feuerbälle erzeugen können. Die treten etwas langsamer ein, der Winkel ist flacher. Also das ist von den Beobachtungen ist es nicht so einfach zu unterscheiden. Aber in dem Fall, durch die vielen Beobachtungen, sind wir eigentlich ziemlich sicher, dass es ein natürlicher Himmelskörper war.
Trotzdem, immer wieder beunruhigen überraschende Lichtphänomene die Menschen. Und das, obwohl nicht jeder an UFOs glaubt. Auch befürchtete Kollisionen von einem Himmelskörper mit der Erde machen vielen Menschen Angst. Aber statistisch betrachtet ist das Risiko überschaubar, sagt Axel Quetz vom Max-Planck-Institut in Heidelberg.
Die Astronomen haben große Statistiken angefertigt und gemäß der Größe eine Mengenabschätzung gemacht. Und da ist es dann so, dass ein katastrophal großer Körper mit mehreren Kilometern Durchmesser nur alle 10, 20, 50 Millionen Jahre mal mit der Erde kollidiert.
Immer mal wieder kommt es aber trotzdem zu unvorhergesehenen Zwischenfällen mit Himmelskörpern. So wird beispielsweise damit gerechnet, dass Ende nächsten Jahres eine chinesische Raumstation unkontrolliert abstürzen könnte. Auch deshalb arbeitet das Raumflugkontrollzentrum der ESA an einem neuen Teleskop, sagt Rüdiger Jehn.
Allerdings gibt es 1,5 Millionen erdnahe Objekte, die größer als 100 Meter sind. Und davon kennen wir nur 5%, also gerade mal 7000. Und da sind wir jetzt dabei, die zu suchen, weil wir eben Angst haben, dass so ein Teil uns überraschend treffen könnte. Und wir bauen momentan ein großes Teleskop, damit wir den Himmel abscannen und dass wir vor solchen Überraschungen verschont bleiben.
Bereits in 2 Jahren soll das neue Teleskop einsatzbereit sein. Und dann werden die Wissenschaftler vermutlich schneller über die Ursachen von auffälligen Lichtphänomenen Bescheid wissen.
Das geheimnisvolle Lichtphänomen im vergangenen Monat. Daniela Remus berichtete. Als die LED-Beleuchtung auf den Markt kam, war es wie ein Siegeszug dieser neuen Technik. Ob im Haushalt, auf Straßen oder Plätzen. Überall gibt es inzwischen statt der früheren Glühbirnen die LED-Beleuchtung. Aber der große Erfolg dieser neuen Lichttechnik hatte auch Nachteile, sagen Wissenschaftler. Ich habe mit Christopher Kaiber vom Geoforschungszentrum in Potsdam darüber gesprochen. Er ist der Leiter einer neuen internationalen Studie zu den Auswirkungen der Umrüstung auf die LED-Beleuchtung. Das Ergebnis, der Umstieg führte zu einer steigenden Lichtverschmutzung. Woran liegt das, Herr Kalber?
Der Grund ist, dass das Licht jetzt billiger ist. Wenn der Licht billiger ist, benutzen wir mehr Licht, anstatt Energie oder Geld zu sparen. Und was wir sehen, ist, dass es gibt entweder neue Orte, die beleuchtet sind, oder hellere Beleuchtung in Orte, die schon beleuchtet war.
Mehr Lichtverschmutzung, was heißt das eigentlich?
Lichtverschmutzung hat mehrere Bedeutungen. Eine von den bekanntesten ist, dass der Himmel heller geworden ist wegen der Licht. Wenn Licht strahlt in einen Wald, das stört die Tiere, die da wohnen. Es gibt viele Studien, die haben gezeigt, dass die Verhältnisse von Tieren und auch mehrere physiologische Änderungen in Tieren stattfinden mit Licht. Und wenn es strahlt in einen Fluss, das stört die Fische und Insekten und so, die da wohnen. Und natürlich, wenn ein Licht strahlt auf ein Fenster, so Schlaffenster, das stört die Leute, die da drin wohnen. Diese Art von Lichtverschmutzung, die sind mehr geworden über die letzten Jahre, weil wir sehen, dass die beleuchtete Fläche von der Erde größer ist. Und das ist auch der Fall in Deutschland, dass wir haben eine größere Fläche, die beleuchtet ist, als in 2012.
Wie haben Sie herausgefunden?
Es gibt einen Satelliten, die heißt SUMI-NPP und das kreist die Erde 14 Mal pro Tag und macht Bilder von der Erde bei Nacht. Wir haben eine ganze Monate von solchen Bildern genommen und die Szenen ausgesucht, wo es gibt keine Wolken über die Städte weltweit. Und deswegen, wir haben in jedem Monat so eine Karte für den ganzen Welt, wo keine Wolken entsteht. Wir haben geguckt an, wie diese Karte geändert hat zwischen Oktober 2012 und Oktober 2016. Und was wir gesehen haben, ist, dass bei den meisten Ländern die beleuchtete Fläche und die Helligkeit von der Beleuchtung gewachsen ist. Und der Durchschnitt war 2,2%, aber es gibt viele Länder, wo es wächst viel schneller. Besonders in Entwicklungsländern, wo die hatten nicht so viele Licht am Anfang der Studie. Die haben jetzt viel mehr Licht am Ende der Studie. Aber wir müssen das im Kopf immer haben, dass natürlich die hatten am Anfang viel weniger Licht als in einem Land wie Deutschland. Wir müssen weiter in die Daten gucken, um zu verstehen, wo sind diese neue Beleuchtung, was für eine Art sind diese Lichter und zu verstehen dann, was zu tun ist.
Ja, aber wird das in Zukunft noch mehr?
Wenn man guckt nur auf die Geschichte von Licht und Energie, man sieht, dass wenn der Licht billiger ist, benutzt man immer mehr. Und die Hoffnung ist, dass wir werden endlich sagen, eigentlich haben wir jetzt genug Licht, wir sollen das besser benutzen und nicht mehr machen. Aber wenn wir machen einfach immer, wie es war in die Vergangenheit, dann ist es zu erwarten, dass billiger Licht bedeutet mehr Licht.
Eigentlich hatte die ganze Umrüstung von der alten Glühbirne auf die LED-Beleuchtung ja aber auch gute und ökologische Gründe, nämlich Einsparungen. Die LED-Dioden verbrauchen ja 80% weniger Energie als die alten Glühbirnen und außerdem halten sie 10-mal länger. Sollten wir darauf jetzt wieder verzichten zugunsten der Lichtverschmutzung oder was ist die Lösung?
Ja, es ist klar, dass LED ganz viele Vorteile haben. Und es wäre super, wenn wir diese Vorteile nutzen. Das Problem ist, wenn wir einfach mehr Licht machen, dann haben wir dieses Vorteil nicht benutzt. Wenn wir gucken auf die Gesamtergebnisse von der Studie, muss ich dann sagen, dass eigentlich der beste Weg, die Lichtverschmutzung zu reduzieren, wäre mit einer Stromsteuer oder Kohlendioxidsteuer. Weil dann müssen die Leute entscheiden, ist das wirklich wert? Müssen wir wirklich diese Fassade beleuchten? Müssen wir das so hell beleuchten? Wenn das Licht teurer wird, würden wir weniger benutzen. Aber das muss nicht bedeuten, dass die Stadt dunkel ist. Und das ist das Ziel von niemandem. Wir sollen eine gut beleuchtete Stadt haben mit genau die Menge Licht, das wir brauchen und nicht mehr. Aber das bedeutet nicht eine hell beleuchtete Stadt.
Lichtverschmutzung durch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Das war Christopher Kaiber, Wissenschaftler am Geoforschungszentrum in Potsdam. Um das Licht und seine Erforschung ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um ein extrem wichtiges Gelenk in unserem Körper, das Knie.
Back home, woke up before the break of day. One more gaze upon your lovely face, one more kiss, but I was on my way. We went to dance, we dined, and then we talked. The world around did not exist, 'cause we only had this little time.
Ende vergangener Woche drehte sich auf einem Kongress in Hamburg alles um Knie oder vielmehr um künstliche Knie. Wissenschaftler der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik hatten sich getroffen, um sich über ihre neuen Forschungsergebnisse in diesem Bereich auszutauschen. Dabei ging es zum Beispiel um Fragen wie: Bei welchen Beschwerden ist der Einsatz eines künstlichen Kniegelenks eigentlich wirklich ratsam? Und wann nicht? Gibt es inzwischen auch bessere oder schonendere Behandlungsalternativen? Michael Kurt mit Antworten.
Auch wenn künstliche Kniegelenke immer besser werden, ein solcher Eingriff sollte so lange wie möglich herausgeschoben werden, meint Sunshine Weber-Spiekschen, Kniespezialist an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er bringt es auf die einfache Formel:
Knieprothese, letzter Ausweg. Es ist ganz klar, das Originalknie ist einfach das beste Knie. So gut sind wir nicht.
Das Problem sind nicht schlechte Chirurgen. Das Problem hängt mit dem komplizierten Aufbau des menschlichen Knies zusammen und mit den individuellen Begleitumständen des Falls. 20% der Patienten, die in Deutschland ein künstliches Kniegelenk erhalten haben, sind mit diesem unzufrieden. Darunter viele junge Menschen.
Wenn wir Patienten haben, die noch sehr jung sind, beispielsweise 40 Jahre und Kniebeschwerden haben und man dann zu großzügig die Indikation zur Knieprothesenimplantation stellt, das sind genau die Patienten, wo wir dann eben noch deutlich höhere Raten haben an Unzufriedenheit. Die haben ja zum Vergleich, wie ihr Knie normal war und denken, sie kriegen ein neues Kniegelenk. Es ist aber nicht so.
Besonders viel Kritik kommt diesbezüglich auch von älteren Menschen, sagt Professor Henning Windhagen, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik. Dahinter steckt manchmal, so Windhagen, auch ein gesellschaftliches Problem.
Wir sehen zum Beispiel in Deutschland, dass gerade die ältere Generation, dass die in höchstem Maße Sport machen will. Und irgendwo ist unsere Kultur so, dass das Altwerden nicht mehr akzeptiert wird. Also man muss genauso wie ein Junger wiederhergestellt werden und die Knieprothese wird als Jungbrunnen gesehen. Und das ist unrealistisch.
Um eine Knieprothese zu vermeiden, gilt es, das Bewusstsein für die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen zu schärfen. Schiefe Gelenke müssen früh genug erkannt und behoben und die Muskeln rund um die Gelenke gestärkt werden, um die Entwicklung einer Arthrose herauszuzögern. Gesundes Essen und Gewichtskontrolle sind weitere Bausteine, um beschwerdefrei zu leben. Besonders gefährdet sind Leistungssportler, die auch gerne mal entscheidende Operationen herauszögern, um die sportliche Karriere nicht zu gefährden, so Sanchai Weber-Spikschen, der am Olympiastützpunkt 250 Leistungssportler medizinisch betreut.
Wir haben auch Sportler, die vielleicht Anfang 30 sind, schon mehrere Knieverletzungen haben, wo die Zielsetzung einfach noch ist, Doc, bring mich noch durch diese Saison und danach höre ich eh auf. Ich weiß, dass ich mein Knie kaputt mache, aber die eine Saison brauche ich noch für meinen Abschluss, für meinen inneren Frieden.
Trotzdem können auch Hobbysportler von ihren Profikollegen lernen. Weber-Spikschen empfiehlt das sogenannte FIFA 11 Plus Präventionsprogramm auch für den Gelegenheitssportler.
Da sind gezielt Aufwärmen und Präventionsübungen sehr gut aufgearbeitet worden. Ich hatte die Möglichkeit, als Medical Head Coach für Deutschland über 1000 Stützpunkttrainer auszubilden. Und die Feedbacks sind sehr gut, dass auch ein Trainer, der zweimal die Woche seine Hobbymannschaft trainiert, die gut anwenden kann.
Doch was, wenn ein künstliches Kniegelenk unvermeidbar ist? Welche neuen Forschungen können dazu beitragen, die Zahl zufriedener Patienten zu erhöhen? Henning Windhagen wünscht sich für Prothesen ein metallfreies, keramisches Material, das filigran und stabil zugleich ist und als Gleitkomponente einen abriebfreien Spezialkunststoff, also insgesamt Werkstoffe, die zusammen das perfekte künstliche Kniegelenk formen können. Während in dieser Hinsicht noch kein entscheidender Durchbruch in Sicht ist, zumindest könnte in den nächsten Jahren die Infektionsgefahr durch neuartige Oberflächenbeschichtungen weiter gesenkt werden, wie neue Forschungsergebnisse versprechen.
Da gibt es schon gute Ideen, wie man die Oberfläche von Implantaten mit Oberflächen so einstellt, dass die Bakterien darauf nicht wachsen können. Es gibt Kunststoffe, die gut für unsere Körperzellen sind, aber schlecht für Bakterien. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe.
Die Züchtung von Knorpelmasse und die Implantation von Knorpelgewebe sind ein anderes Forschungsgebiet, auf dem Wissenschaftler schon seit Jahren aktiv sind, ohne dass sich diese Methode jedoch in den Operationssälen durchgesetzt hätte. Windhagen setzt seine Hoffnung eher in die Entwicklung der Instrumente und der Operationstechniken.
Assistenzsysteme, die einen führen und die sehr präzise Vermessungen erlauben. Der Chirurg ist ja ein kluger Mensch. Aber er ist im Grunde genommen auch noch ein Mensch und kann ab und zu mal einen kleinen Fehler machen. Und um eben von 100 Patienten 100 auf dem gleichen perfekten Level abzuliefern, brauchen wir vielleicht doch noch Assistenzsysteme.
Damit fehlerhafte Schnitte bei Knieoperationen so weit wie möglich vermieden werden. Auch wenn manche Chirurgen Einzelfälle präsentieren, wo Skilehrer mit künstlichen Kniegelenken auf der Buckelpiste den Berg hinunterjagen, eine schnellere Abnutzung der Gelenke ist dadurch unausweichlich. Vielmehr ist ein angemessenes Bewegungstraining nach der Operation der richtige Weg. Der Kniespezialist Sanchai Weber-Spikschen empfiehlt dafür ein an der Medizinischen Hochschule Hannover entwickeltes Computerspiel der besonderen Art.
In Form eines Hau-den-Lukas-Spiels wird die aktuelle Maximalkraft gemessen und anhand der gemessenen Maximalkraft wird eine Kurve hinterlegt für den zweiten Teil des Spiels. Und da ist es so, je kräftiger der Patient runterdrückt, desto höher fliegt ein Flugzeug. Und jetzt ist es das Ziel, mit dem Propeller Ballons zum Platzen zu bringen, wo man Punkte gewinnen kann, wo man auch motiviert wird, dass man das mehrfach am Tag macht.
Doch auch wenn die Operation gelungen und das Bewegungstraining erfolgreich absolviert wurde, die individuelle Schmerzsensitivität und die psychische Konstitution des Patienten können jedes Behandlungsergebnis am Ende positiv oder auch negativ beeinflussen.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
There is no greater love than what I feel for you. No greater love, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. No sweeter song than what you sing to me. Your voice sweet.
Das, was Sie da hören, ist kein knurrender Hund. Es ist eine zugegeben scheinbar etwas ärgerliche europäische Wildkatze. Eine bedrohte Tierart, die von Wissenschaftlern der Deutschen Wildtierstiftung zum Tier des Jahres 2018 ernannt wurde. Anders als ihre Verwandten, unsere Hauskatzen, leben die Wildkatzen gerne im Verborgenen. Vielleicht ein Grund dafür, dass diese Tiere in Deutschland bislang so wenig Beachtung gefunden haben. Das wollen Wissenschaftler aber jetzt ändern. Nicht nur mit der Ernennung zum Tier des Jahres 2018, es gibt auch neue Forschungen zu diesem Tier. Ursula Storost berichtet.
Der Wildcat Blues des amerikanischen Jazzkomponisten Fats Waller ist der Wildkatze gewidmet. In der Tat ein bemerkenswertes Tier, sagt der Biologe Malte Götz von der Deutschen Wildtierstiftung.
Was faszinierend daran ist, dass sie eigentlich nicht zu beobachten ist, weil sie nachtaktiv ist und sehr heimlich lebt, unheimlich versteckt.
Das Tier des Jahres 2018 steht stellvertretend für viele Wildtiere und das Wissen über deren Lebenszusammenhänge, ergänzt die Biologin Eva Goris.
Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene haben immer weniger Ahnung von Tieren. Kinder kennen heute mehr Handyklingeltöne als Vogelstimmen. Und wenn man ein Tier des Jahres benennt, dann hat dieses Tier auch mehr Aufmerksamkeit.
Die europäische Wildkatze hat nichts mit unseren Hauskatzen zu tun, sondern, so Malte Götz, ist eine ganz eigene Art. Im 19. Jahrhundert lebte sie flächendeckend in unseren Wäldern, bis der Mensch ihr mit Fallen und Gewehren zu Leibe rückte. Zum einen, weil das weiche Fell begehrt war, aber vor allem...
Sie galt als Schädling des Niederwildes, sie galt als Schädling der Fasanen. Sie soll angeblich Hasen in Unmengen gefressen haben und hatte somit das Bild eines Konkurrenten für den Jäger und wurde gnadenlos bejagt.
Die Anschuldigungen der Menschen, das weiß man heute, waren haltlos.
In Wahrheit fressen Wildkatzen zu 98-99% ausschließlich mausartige Kleintiere. Überwiegend sind das Wühlmäuse, wo wir eigentlich froh sein müssten.
Heute leben geschätzt wieder 5.000 bis 7.000 Exemplare dieser grau getigerten Tiere in Deutschland. Sie sehen unseren grauen Hauskatzen sehr ähnlich. Ihre Erscheinung ist etwas massiger und...
Sie haben eine ganz typische orange-grau-farbene Unterwolle und haben einen auffällig stumpf endenden Schwanz mit 2 bis 3 schwarzen Ringen. Das charakterisiert so eine Wildkatze eigentlich ganz gut.
Inzwischen gibt es einige neue Studien über die europäische Wildkatze, aber immer noch viele offene Fragen, zum Beispiel wie sich die zunehmende Nutzung der Wälder mit dem Artenschutz der Wildkatze verträgt.
Wir haben seit einem Jahr ein sehr großes Forschungsprojekt in Rheinland-Pfalz laufen, wo genau diese Fragestellung beantwortet werden soll. Sind bestimmte Wirkfaktoren als Störung zu bewerten oder gewöhnt sich die Wildkatze an diese Sachen, an zum Beispiel Lärmemissionen durch Windkraftanlagen oder durch den zusätzlichen Verkehr? Wir wissen, dass Katzen sich durchaus an Störreize gewöhnen können, wie zum Beispiel große Straßen. Wir wissen aber nicht, wie sich das verhält mit zum Beispiel Windkraftanlagen.
Insgesamt 36 Tiere haben die Mitarbeiter der Deutschen Wildtierstiftung im vergangenen Frühjahr mit Senderhalsbändern ausgestattet.
Und diese Senderhalsbänder haben eine Laufzeit von ungefähr einem Jahr. Das heißt, wir gehen im nächsten Jahr in die Auswertung von über 60.000, 70.000 Datensätzen und werden uns dann an die Beantwortung unserer Fragestellung machen, was noch viel Zeit erfordert.
Heute, so Malte Götz, weiß man aber schon, dass Wildkatzen einen großflächigen Lebensraum brauchen, in dem sie frei umherschweifen können. Also Landschaften, die durch Buschwerk und Gehölze miteinander verbunden sind.
Sie werden keine Wildkatze durch eine große Ackerflur, in der keine Hecken und keine strukturreichen Wegsäume vorhanden sind, in das nächstgelegene Waldgebiet bekommen.
Die im Laufe der Jahrhunderte immer intensiver genutzten Ackerflächen, so der Biologe, sind mit ein Grund dafür, dass die europäischen Wildkatzen fast ausgestorben waren. Hinzu kommt, dass früher die Wälder von Totholz freigehalten wurden.
Eine Wildkatze in ihrem Streifgebiet, was so um die 500 bis 1500 Hektar groß sein kann, unheimlich viele verschiedene Schlafplätze, die sie aber regelmäßig aufsucht. Und insbesondere Wildkatzenmutterfamilien benötigen einfach ganz viel Strukturreichtum. Das sind dann überwiegend Totholzstrukturen am Boden, aber auch Erdhöhlen oder Felshöhlen, Baumhöhlen.
Malte Götz hat herausgefunden, dass die Vermehrung der Tiere auch deshalb so schleppend vorangeht, weil die Sterblichkeit der Neugeborenen extrem hoch ist.
Ich habe das im Rahmen meiner Forschungsarbeiten im Harz untersucht und da haben wir also erstmals Daten aus dem Freiland gesammelt und feststellen können, dass die Sterblichkeit der Jungtiere bei über 80% liegt. Und es werden im Mittel 4 geboren, sodass mit Glück eigentlich nur einer dieser 4 überlebt.
Dass der Mensch, der die europäische Wildkatze fast ausgerottet hat, daran etwas ändern kann, ist unwahrscheinlich. Aber, sagt die Biologin Eva Goris, zumindest sollten wir dafür sorgen, dass Menschen sich wieder auf die Natur und ihre Lebewesen besinnen.
Die Kinder, die heute keinen Bezug zur Natur haben, das sind die Eltern von morgen. Und die gehen mit ihren Kindern dann auch wieder nicht raus in die Natur. Und dadurch schreitet die Entfremdung von der Natur immer weiter fort. Und die freie Bewegung in der Natur, die tut uns physisch und psychisch gut.
Die europäische Wildkatze wird Tier des Jahres 2018. Ursula Storost berichtete.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Notizen aus der Wissenschaft.
Sehen durch Geräusche, wie sollte das funktionieren? Neurowissenschaftler aus Israel haben darauf jetzt eine Antwort gefunden. Sie haben ein neues Gerät entwickelt, mit dem Blinde tatsächlich Farben wahrnehmen und unterscheiden können. Eine kleine, auf eine Brille aufgesetzte Kamera filmt dabei ein Objekt und übersetzt seine Eigenschaften in Töne oder Musik. Ein Beispiel: Blinde können mit diesem Gerät zwischen grünen und roten Äpfeln unterscheiden. Die Technik kann aber auch helfen, Gesichtsausdrücke wie ein Lächeln wahrzunehmen. Allerdings müssen die Benutzer dieses Geräts sozusagen erst die Sprache der Töne lernen, die das Gerät von sich gibt. Wissenschaftler der Universität Hohenheim schicken menschliche Nervenzellen zur internationalen Raumstation ISS. In ihrem neuen Forschungsprojekt wollen sie die Entwicklung von Nervensystemen im All untersuchen. Wie würde sich der erste im Weltraum geborene Mensch entwickeln? Die Zellen werden in einer Brutkiste auf die ISS gebracht. 2 Wochen lang sollen die menschlichen Zellen dort in der Schwerelosigkeit wachsen, bevor sie per Transportkapsel zur Erde zurückkehren und in Hohenheim analysiert werden. Auf jedem Sandkorn im Meer siedeln bis zu 100.000 Bakterien. Das fanden Forscher des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie in Bremen heraus, wie sie Anfang der Woche berichteten. Durch die massenhafte Präsenz von Bakterien seien sandige Küsten und Meeresböden riesige natürliche Filter, erklärten die Forscher. Denn auf den Körnern lebten verschiedene Arten, die zum Beispiel Kohlenstoff und Stickstoff aus dem Meer oder aus dem Wasser von einmündenden Flüssen verarbeiteten. Die Zahl der bedrohten Tierarten wächst. Vor allem in südostasiatischen Küstenregionen haben die exzessive Landwirtschaft und Fischerei, die Entwaldung und die zunehmende Urbanisierung dafür gesorgt, wie Wissenschaftler am Dienstag mitteilten. So ist dort die Zahl von Delfinen drastisch zurückgegangen. Allerdings gab es auch eine gute Nachricht im Rahmen der Aktualisierung der roten Liste der Tierarten, die Wissenschaftler vorgenommen haben. 2 Kiwi-Vogelarten auf Neuseeland sind nun nicht mehr stark gefährdet. Zu ihrem Schutz war man in den vergangenen Jahren stärker gegen Ratten und Wiesel vorgegangen, wodurch die Eier der Vögel vor den Räubern bewahrt wurden. Erstmals ist auch in den USA nun ein Baby nach Gebärmuttertransplantation geboren worden. Mutter und Sohn geht es gut. Die frischgebackene Mutter habe die Klinik bereits verlassen können, teilten Anfang der Woche Ärzte der Universitätsklinik in Dallas mit. Das Baby selbst sei noch unter Beobachtung im Krankenhaus. Der Junge ist das weltweit 9. nach einem solchen Eingriff zur Welt gekommene Kind. In Deutschland wurde noch kein solches Baby geboren. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde an der Universitätsklinik in Tübingen zum ersten Mal in Deutschland eine Gebärmutter transplantiert, im Juni dieses Jahres zum zweiten Mal. Und in den kommenden Wochen wird der ersten der beiden Patientinnen ihre eigene befruchtete Eizelle eingesetzt, die ihr vor der Transplantation entnommen worden war.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Out on a summer morning, day was blue and deeply clear. Little birds were singing, practicing their song. Little leaves were springing after winter long. Was touched by beauty, but for one thing on my mind.
Die Durchblicker, Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Es sind oft riesige Kräne, die in den Häfen der Welt die Waren in den Containern auf die Schiffe verladen. Ob Bananen, Elektrogeräte, Möbel, was auch immer. Auf den Frachtschiffen wird so einiges transportiert. Der Import und Export per Schiff ist auch nichts Neues, im Gegenteil. Schon die Römer kannten den Transport von Gütern auf See. Nur die Schiffe waren anders. Warum und wie die auf dem Meer funktionieren und vollbeladen fahren konnten, wollen Forscher jetzt genauer untersuchen. An der Universität Trier versuchen Historiker darum, ein römisches Handelsschiff nachzubauen, mit dem sie dann irgendwann auch in See stechen wollen. Ludger Peters hat sich angesehen, wie weit die Wissenschaftler mit dem Bau ihres Schiffes inzwischen gekommen sind.
Hört sich hier an wie in einer Schreinerei. Das riecht auch ganz angenehm nach Holz, das bearbeitet wird. Das hat ja so einen ganz eigenen, ich würde sagen leicht angebrannten Geruch. Den Geruch habe ich jetzt hier auch in der Nase, vor allem wenn ich an die Drehbank herankomme. An der Drehbank werde ich mich jetzt selber auch mal kurz versuchen, denn hier werden Holznägel gedrechselt. Aus Eichenholz sind die, das ist hier ein Vierkant und ich fahre jetzt so einen ganz spitzen kleinen Dorn entlang dieses Vierkants, um das Ganze rund zu machen. So ein bisschen über die Schulter schaut mir dabei Geschichtsstudent Amon Draxinger, machen wir gerade die Maschine aus, dann... Ja, so hört man uns, glaube ich, besser. Auf was muss man denn jetzt hier achten, wenn man so einen antiken Holznagel herstellt?
Also erstmal, dass das alles schön gleichmäßig abläuft, dass man nicht zu viel wegnimmt. Ansonsten splittert einen der Holznagel auf der Drehbank. Und zweitens natürlich, dass man genau arbeitet, also auf die Dicke kommt das an, damit man die gute durchschiff schlagen kann.
Das hört sich hier richtig nach handfester Schreinerarbeit an, aber ist in Wahrheit ein Geschichtsstudium, mal Hörsaal gegen Schreinerei eintauschen, das hat bestimmt so seinen Reiz, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall, das ist was sehr Besonderes und es tut auch gut, mal körperlich zu arbeiten und dann auch das Ergebnis seiner Arbeit zu sehen.
So, und ein paar Meter weiter entfernt von dieser Drehbank hier wird der kleine Holznagel, den ich gerade gedrechselt habe, gebraucht. Er soll nämlich hier in diese Holzplanken rein und sie zusammenhalten. Die Holzplanken eines römischen Handelsschiffes, das steht hier mitten in dieser mobilen Schreinerei auf dem Trierer Unicampus. Planke für Planke wird es jetzt in die Höhe gebaut. Das Schiff ist jetzt etwa 15 Meter lang und Sascha Weiler, der ist Doktorand der alten Geschichte und prüft jetzt hier nochmal so einige Planken, die auch gleich verbaut werden sollen. Jetzt bauen Sie hier ein römisches Handelsschiff nach. Woher wissen Sie denn, wie die konkret aussahen?
Wir haben hier das große Glück, dass wir einen sehr guten Befund haben. Es ist ein römisches Schiff gesunken in der Bucht von Rouen. Das ist ein Stück südlich von Marseille. Ist da seinerzeit in den Graben gerutscht nach dem Sinken und schön abgedeckt worden. Und vom Erhaltungszustand in dem Fall so gut, dass man etliche Details rauslesen kann.
Ja, und
kommendes Jahr wollen die Forscher dann, wie gesagt, auf die Mosel mit diesem Schiff. Dann beginnt die eigentliche Forschung. Aber Mosel, das ist ja nicht gleich Mittelmeer, Herr Professor Schäfer. Wie wollen Sie da überhaupt belastbare Daten bekommen?
Nun, wir setzen da ein nautisches Messsystem ein, aus dem Yachtrennsport, und zwar aus der obersten Klasse. Und dieses System ermöglicht es uns, die Segeleigenschaften des Schiffs so zu erfassen, dass es genauso ist, als ob wir auf dem Meer fahren würden. Und damit haben wir dann, wenn wir das abgleichen mit übrigen historischen, archäologischen Quellen, ein Bild über die Kapazität und das Potenzial der antiken Seerouten.
Ja, also das hört sich alles nach ziemlich viel Hightech an hier bei den Historikern in Trier. Historisches Hightech habe ich jetzt auch vor mir liegen, denn dieses römische Handelsschiff, das wird ja ins kleinste Detail hinein nachempfunden. Und da werde ich jetzt hier mal mit ein bisschen Schleifpapier selber mithelfen an einem, ja, 1,50 Meter, 2 Meter langen Holzblock. Das Ganze erinnert mich eigentlich mehr an so eine Murmelbahn, das ist eine Art Holzrinne. Die muss ja jetzt ganz genau geschliffen werden. Christian Wirz, Geschichtsstudent, aber ganz ehrlich, dass das eine Pumpe werden soll, die nachher Wasser aus dem Schiff heraus befördert, das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen.
Nun, letztlich, wenn man zwei Holzrinnen in Halbkreisform aufeinander setzt, passgenau, ergibt es eben hier ein Rohr, durch das wir dann mit Holzblättchen an einer Kette Wasser nach oben ziehen können.
Das hört sich jetzt alles ganz einfach an, ist aber, glaube ich, antike Hightech-Arbeit. Arne Döpke, Doktorand hier bei der alten Geschichte. Wie genau muss ich mir das mit diesen Plättchen und diesem Holzrohr dann praktisch vorstellen?
Im Grunde hat man ein Aufstiegsrohr, was sehr genau gearbeitet werden muss, und man hat ein Abstiegsrohr. Diese beiden Rohre werden dann sehr dicht beieinander senkrecht an der tiefsten Stelle im Schiff aufgestellt. Dann wird ein Seil durch diese beiden Rohre durchgefädelt, und auf dieses Seil kommen im Abstand von ca. 20 cm kleine Holzplättchen. Die werden da aufgefädelt und die fördern, angetrieben durch ein Zahnrad, was am oberen Teil der Pumpe angebracht wird, fördern dann regelmäßig das Wasser aus dem tiefsten Punkt des Schiffes nach oben über Deck.
Das ist alles in allem auch kein billiges Forschungsprojekt. Da kann ich mir vorstellen, Professor Schäfer, dass da auch richtig viele neue Erkenntnisse für die Geschichtswissenschaften am Ende rausspringen sollten. Diese Holzplanken hier von dem Bug des Schiffes, ja, was werden die dazu beitragen?
Wir müssen uns vorstellen, diese Planken sind die Basis für die großen Transporte. Denn der Transport erfolgt am billigsten, am weitaus billigsten über See, damals wie heute. Also wir können dann große Hochrechnungen machen und daraus lernen wir dann was über die antike Wirtschaft an sich und können verstehen, wie Globalisierungsphänomene dort auch die Menschen und auch die Wirtschaft verändert haben. Und wie wir vielleicht auch heute über das ein oder andere nachdenken sollten. Wir können also Fragen ableiten aus den Problemen, die wir für die römische Antike eben erkennen können.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Ludger Peters. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Liam Biko. Die CD heißt Love Letters. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.